irgendwann kam ich dann auch während des Studiums wahrscheinlich auch in so ein Gleichgewicht und gesagt so, ja, jetzt versuche ich die Mitte mal zu finden. Also ich werde jetzt nicht so sehr nach Polen gehen, nicht so sehr hier nach Deutschland, sondern einfach in der Mitte ein Europäer. Ich wollte immer ein Europäer sein, ein oberschlesischer Europäer, aber der jetzt halt nicht so sehr polnisch, nicht so sehr deutsch geprägt ist, sondern habe ich das als Vorteil gesehen, von beiden Ländern, ja, die positiven Faktoren zu verkörpern. Das war so eigentlich mein innerlicher Gedanke.
Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für die Stiftung Kulturwerk Schlesien. Die Produktion dieser Folge wurde von der Erika Simon Stiftung mitgefördert. In dieser Episode spreche ich mit Ronald Urbancik über seine Arbeit als Dokumentarfilmer und seinen Film Nova Silesia, in dem er einen Blick auf das moderne Schlesien wirft. Herr Urbancik schildert dabei zunächst seine Biografie als Spätaussiedler bzw. Geflüchteter aus dem kommunistischen Polen, beschreibt seine Vision einer positiven Präsentation der deutsch-polnischen Geschichte und Beziehung aus einer europäischen, mehrkulturellen Perspektive und erklärt natürlich auch, was wir in seinem Film Nova Silesia zu sehen bekommen. In den Shownotes der Folge findet ihr Kontaktmöglichkeiten für Fragen, Feedback und Kommentare sowie Wege, wie ihr mich und diesen Podcast unterstützen könnt, etwa durch Spenden via PayPal und Ko-fi oder durch regelmäßige Beiträge über Steady und Ko-fi. In den Shownotes gibt es auch eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, die stets aktuell gehalten wird. Und wichtig ist dabei vor allem die Verlinkung zur Ankündigung dieser Reihe, welche die Links zu allen Folgen zu Krisen und Umbrüchen in Schlesien beinhaltet. Herr Urbancik ist neu im Podcast und wir beginnen sowieso mit seinem Werdegang und seiner Biografie, weil sie zentral für seine Perspektiven in den von ihm gemachten Filmen sind. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse mit dieser Aufnahme aus dem Februar 2026.
Mein Name ist Ronald Urbancik. Ich habe mich eigentlich schon immer für einen Film interessiert, weil mein Großvater Schauspieler war. Der war Schauspieler und Opernsänger in Polen. Ich komme aus Oberschlesien. Und der ist leider gestorben, bevor ich geboren bin. Ich bin 76 geboren, der ist 73 gestorben. Und mich hat es immer fasziniert. An den Wänden habe ich immer Porträts von ihm gesehen, wo er immer verkleidet war. Und ich wusste nie, wie er ausgesehen hat. Mich hat es immer als Kind fasziniert, auf diese Gemälde zu schauen. Und zu sehen, mein Opa verkleidet, in Kostüm, auf Pferden sitzend, hieß Leon Gawelek und er war berühmter Opernsänger und auch Schauspieler. Und da wir aus einer deutschen Familie kommen, aus Oberschlesien, hat er immer deutsche Rollen gespielt, also meistens im Zweiten Weltkrieg. Und er wurde bestimmt über 100 Mal erschossen, weil er immer die Deutschen gespielt hat. Aber der war auch unterwegs in Wien, auch direkt nach dem Zweiten Weltkrieg und hat sich eigentlich auch schon für die deutsch-polnische Verständigung eingesetzt. Und in seinen Spuren bin ich unterwegs und jetzt war ich nicht so auf Opern fokussiert oder auf Schauspiel selbst. Ich habe mich auf den Dokumentarfilm spezialisiert. Ich habe vorher Musik gemacht noch vor dem Film und ich habe jetzt den Dokumentarfilm gesehen, da ist auch Musik drin, da ist auch der Text drin, also als eine größere Kunstform, wo ich mich einfach künstlerisch ausdrücken kann. Und mich vor allem auf mein Thema der deutsch-polnischen Beziehung fokussieren kann.
Sie haben es gerade erwähnt, Sie sind 1976 geboren in Polen und Sie und ich denke auch weitere Mitglieder Ihrer Familie sind 1987 nach Deutschland ausgewandert. Können Sie uns dann kurz Ihre Eindrücke aus Kindheit und Jugend schildern und vor allem, wie damals in der Familie die Entscheidung lief, nach Deutschland auszuwandern und wie das auch abgelaufen ist, wie das für Sie war, dann als ja irgendwo zwischen Kind und Jugendlicher dann in ein anderes Land zu ziehen?
Also ich bin aufgewachsen in einer normalen polnischen Familie, muss man sagen, erstmal. Aber dann habe ich festgestellt, dass meine Oma Deutsch spricht, dass die schlecht Polnisch spricht, also auch die in Polen gewohnt hat. Wir sind ja jetzt in Polen. Und ich habe dann festgestellt, irgendwas stimmt hier nicht. Ich gehe wie die anderen zur Schule, meine Eltern sprechen mit mir Polnisch, aber irgendwie sprechen meine Eltern mit meiner Oma Deutsch. Und dann habe ich festgestellt, es ist irgendwie anders bei uns als bei den anderen. Das war die Oma von meiner Mutter und die Großeltern meines Vaters, die waren schon im Westen, weil nach 45 sind die meisten Deutschen damals geflüchtet oder noch vor dem Krieg, aber sehr viele halt nach 45, weil sie wussten, okay, das wird jetzt Polnisch, Oberschlesien wird jetzt Polnisch. Und bei der Familie meines Vaters war es so, auch bei meiner Mutter, dass die Mütter, die sind dann zurückgekommen nach Oberschlesien, weil die Großväter waren dann in Kriegsgefangenschaft, obwohl meine beiden Großväter nicht im Krieg mitgemacht haben, mussten sie in Kriegsgefangenschaft in den Ural nach Russland, also in die Sowjetunion. Und dann sind sie schon damals aus Wernigerode zurückgekommen, obwohl sie schon in der DDR waren, war das bei meiner Familie und bei manchen auch so. Damit, wenn die Väter aus der Kriegsgefangenschaft kommen, irgendwo eine Familie wieder haben. Und sie sind es noch, also ich weiß noch, ich erzähle jetzt gerade von der Familie meines Vaters, mit dem letzten Zug, bevor Dresden bombardiert worden ist, nach Oberschlesien zurück. Und so haben sie halt als Deutsche gelebt und mussten schnell halt die polnische Staatsbürgerschaft annehmen. Nur wenn man als Deutsche die polnische Staatsbürgerschaft angenommen hat, konnte man in Oberschlesien weiter als Deutscher bleiben. So waren die Bestimmungen. Und so haben sie auch die polnische Sprache gelernt. Mein Vater musste erstmal Polnisch lernen, wie er in der Schule sagt, dass er auf Toilette möchte, also die ganz einfachen Wörter. Und Deutsch war grundsätzlich nach dem Zweiten Weltkrieg bis, sage ich mal, 90er Jahre, bis zum Zusammenbruch des Kommunismus nicht toleriert und auch verboten. Ich kann mich an eine Geschichte erinnern, das hat meine Mama immer erzählt, dass meine Oma unterwegs war auf der Straße und sie haben sich in den 60er Jahren auf Deutsch unterhalten. Und dann kam ein Milizionär zu denen und hat gesagt, wenn sie nicht aufhören würden, sich auf Deutsch unterhalten, wenn der in den Bauch der schwangeren Frau dort treten. Ja? Also es war sehr schwierig und deswegen wollten meine Eltern uns die Kindheit nicht erschweren und haben uns richtig hochpolnisch erzogen. Noch nicht mal oberschlesisch, weil dieses Oberschlesische, dieses polnisch-oberschlesische, dieser Dialekt, das wurde auch pejorativ bewertet. Also wenn man unterwegs war in Zentralpolen, man hat Oberschlesisch gesprochen oder mein Vater war beim polnischen Militär in den 50er Jahren in Warschau und wenn man seinen oberschlesischen Dialekt sprach, dann wurde man diskreditiert und schlecht behandelt und ja, deswegen wollten sie keine Schwierigkeiten uns bereiten und haben sich richtig hochpolnisch erzogen. Aber wie gesagt, es gab immer im Hintergrund, schwingte das mit, dass zu Hause dann doch Deutsch gesprochen worden ist, mit der Oma zum Beispiel. Oder wir bekamen dann Pakete aus Deutschland mit westlichen Produkten. Also es gab immer schon so einen Bezug zu Deutschland. Das auf jeden Fall, aber in der Öffentlichkeit nicht. Und ja, wieso sind wir dann nach Deutschland gekommen? Also erstmal lebte ein größere Teil der Familie dann schon in Deutschland. Und mein Bruder hat die Einberufung zum polnischen Militär bekommen. Und das polnische Militär sah so aus, dass man dort 2 Jahre dienen musste. Und es war mit dem deutschen Wehrdienst nicht vergleichbar, weil dort richtig strenge Sitten herrschten und auch Disziplin. Und man wurde auch richtig abgehärtet da. Und aber auch sozusagen so Mutproben wurden gemacht. Also das habe ich von vielen gehört. Und mein Bruder hatte halt einfach Angst gehabt, 2 Jahre in diesem polnischen Militär zu sein. Dann hatte mein Vater ja die Familie in Deutschland und so haben wir uns 87 zum dritten Mal waren wir dann in Deutschland. Ich wollte noch kurz einen Einschub machen. Wir waren schon 85 einmal zu Besuch, dann in Recklinghausen im Ruhrgebiet, dann 86 zum zweiten Mal. Und beim dritten Mal haben wir die Entscheidung getroffen, also die Eltern haben uns auch gefragt, wollt ihr mit oder nicht? Und wir haben von den vorherigen Besuchen meistens uns Freizeitparks auch angeguckt und ich dachte, Deutschland wäre so ein Lunapark, so ein Freizeitpark. Und ich habe gesagt, sofort, ja, wenn da so ein Freizeitpark leben ist, dann wollen wir natürlich nach Deutschland. Und dann haben wir auch, mussten wir Anreiseanträge stellen. Seit den 80er Jahren haben meine Eltern Anreiseanträge gestellt und die wurden immer nicht bewilligt. Man hat ganze Familien nicht ausreisen lassen. Also es wurde jeweils eine Person oder zwei Personen, aber nicht die komplette Familie. Und dann haben wir zu viert, mein Vater, meine Mama und mein Bruder Robert, den Ausreiseantrag bewilligt bekommen, aber nur zu Besuch. Also legal sind wir nicht gefahren. Deswegen hat mein Vater immer gesagt, wir sind geflüchtet. Ja? Also wir durften keinem sagen, dass wir nach Deutschland fahren. Ich habe auch meinen Bekannten gesagt, wir fahren einfach irgendwo in den Urlaub, aber nicht gesagt, wohin. Und ja, in der Nacht haben wir alles gepackt und sind mit so einem Polski Fiat 126P, hieß der, 125, dieser größere polnische Fiat, dann halt nach Deutschland gefahren. Über die DDR kann ich mich noch erinnern. Mein Vater hat noch beide Saxophone mitgenommen, der war Musiker auch. Und er musste an der deutschen Grenze, an der DDR, genau, BRD-Grenze, also über die polnische DDR-Grenze, kamen wir ganz gut rüber, aber an der anderen Grenze musste er nachweisen, dass er auch Saxophon spielen kann. Und ich kann mich immer noch daran erinnern, wie er in der Nacht um 12:30 dann Saxophon gespielt hat. Und ich habe es nie verstanden, wieso er ein Saxophon da spielen muss. Und die haben unser Auto zum Glück nicht auseinandergenommen, aber sie haben alles kontrolliert. Alle Koffer mussten raus, die Sitze mussten umgeklappt werden. Und ich habe schon an der Seite Autos gesehen, die dann abgestellt worden ist, wo sie auch Räder abgestellt haben und Motorhauben ausgebaut haben. Alles Mögliche. Also das war eine sehr dicht bewachte Grenze. Einmal, als wir 86 Mal gefahren sind, hatten wir irgendwie Probleme mit den Bremsen. Da hat uns unterwegs in dem Transit, auf der Transitstrecke irgendwo, glaube ich, weiß nicht, wo war das jetzt genau, bei Leipzig, ein polnischer Priester geholfen, weil wir die Bremsen blockiert hatten und der polnische Priester war auch Automechaniker zugleich. Die Polen, die mussten immer improvisieren, die hatten mehrere Berufe in einem und da waren wir länger unterwegs als gedacht bei der Einreise von Polen in die DDR und von DDR nach Deutschland, halt waren wir dann 2 Stunden länger unterwegs und da wurden wir auch damals begutachtet, wieso wir so lange unterwegs sind. Also das hat mir schon ein bisschen so Angst eingeflößt, obwohl es als Kind, muss ich sagen, habe ich das als Abenteuer wahrgenommen, aber es war so ein Unwohlsein dabei, ne? Weil meine Eltern halt ich habe die Angst an meine Eltern eigentlich eher gespürt als meine Angst. Für mich war das eher ein Abenteuer. Ja, und 87 sind wir dann in Recklinghausen angekommen. Das, was wir alles mitnehmen konnten, wir hatten auch noch so einen Dachgepäckträger, da haben wir auch das alles Mögliche eingepackt, was wir brauchen. In Deutschland dann halt meistens Anziehsachen, von persönlichen Gegenständen eigentlich sehr wenig. Und dann sollte mein Vater eine Arbeit bekommen. Also der war Musiker, aber er war auch Vermessungstechniker und er sollte dann im Ruhrgebiet halt als Vermessungstechniker arbeiten. Und in den Besuchen davor, 85 und 86, wurde ihm eine Arbeit versprochen. Und leider hat das dann nicht geklappt und dann wollten wir sogar zurück. Aber die Schlüssel wurden schon abgegeben von unserer Wohnung und wir konnten nicht mehr zurück. Das war so ein schlimmes Gefühl, wo wir dann gewusst haben, okay, für mich fängt dann die Schule in Deutschland auch an. Es gibt keine Freizeitparks mehr, kein Freizeitparkleben mehr. Und mein Bruder und ich, wir kamen dann in ein Internat und wir haben uns sehr unglücklich gefühlt. Und eigentlich wollten wir 87 zurück, aber wir hatten dann kein Zuhause plötzlich mehr. Und dann haben uns die Großeltern, also die Eltern meines Vaters, dann geholfen, so eine Zukunft da in Deutschland, in Recklinghausen aufzubauen. Ich war ein Jahr in einem Internat für Spätaussiedler untergebracht in Erkenschwick, in Horneburg. Horneburg gehört zu Erkenschwick und Erkenschwick gehört irgendwie so zu Recklinghausen, so ein Stadtteil. Und da war ich untergebracht und mein Bruder war auch in Erkenschwick selbst, nicht in Horneburg, sondern ein paar Kilometer weiter auch in einem Internat ein Jahr lang untergebracht. Und eigentlich war das eine schöne Zeit für mich. Diese Internatzeit war schön. Ich kannte ja Deutsch auch sozusagen von meiner Großmutter und ich habe immer was Deutsches mitgenommen, schon in Polen. Und wir hatten aber auch einen Sprachkurs besucht, Deutsch, vor der Ausreise, ein Jahr davor, von 86, 87 in Polen haben wir noch einen Sprachkurs besucht. So, dass ich eigentlich mit der deutschen Sprache am Anfang dann keine Probleme hatte und ich musste sogar die Hausaufgaben dann übersetzen für die Spätaussiedler, die überhaupt kein Wort Deutsch gesprochen haben. Das war eigentlich eine schöne Zeit. Aber dann fing es an, wo man dann auf eine richtige Schule gegangen ist. Und das war dann eine Realschule in meinem Fall. Und die, die aufs Gymnasium gehen wollten, die mussten sogar ein Jahr wiederholen. Für uns war das nicht ganz verständlich, weil wir in manchen Fächern wie in den Naturwissenschaften, zum Beispiel Mathe oder Physik oder Biologie, waren wir da ein bisschen weiterentwickelt eigentlich. Also wir waren viel weiter im Stoff, im Lernstoff als meine anderen deutschen Kollegen, dann Schulkollegen. Aber trotzdem mussten die eine Klasse wiederholen, wahrscheinlich wegen den sprachlichen Schwierigkeiten. Und wir wurden beraten, dass auch wenn ich auf eine Realschule komme, ich war auf so einer privaten katholischen Jungschule, Maristenrealschule hieß das in Recklinghausen. Das war sogar von irgendwelchen Fratas aus Bayern dann geleitet. Und als ich dann dorthin kam, war es so, dass ich mich dann auf einmal so anders gefühlt habe, weil dann waren die ganzen sozusagen Kollegen, die das gleiche Schicksal wie ich ereilte, aus Oberschlesien halt nach Deutschland zu kommen, weg, und es waren nur reine Deutsche da, und die haben mich so ein bisschen irgendwie, ja, habe ich so festgestellt, so eine Distanz beobachtet. Ne? Manche haben gesagt, kommst du aus Afrika oder irgendwie, sie haben auch Scherze gemacht. Und ich habe dann versucht, irgendwie auch deutsch zu sein, ja, irgendwie. Und dann habe ich auch gesagt, ich habe eine deutsche Vergangenheit. Und dann habe ich auch gemerkt, so, ich werde da nicht richtig akzeptiert. Und dann habe ich Kontakt gesucht zu meinen Kollegen aus dem Internat, die auch in Recklinghausen in meiner Nähe dann gewohnt haben. Und dann haben wir uns da immer getroffen. Und dann kam sogar so ein Sprung, wo ich mir angefangen habe, mich mehr in der polnischen Kultur wiederzufinden. Ich habe Polnisch gesprochen, und weil ich so eine Ablehnung hier irgendwie, ich habe mich nicht richtig integriert gefühlt. Und auf der anderen Seite gab es so einen Druck von meinen Eltern oder von meinem Vater so manchmal, dass er mir gesagt hat, wir fahren jetzt nach Deutschland. Und ich weiß noch, 87, als wir gefahren sind über die Grenze, hat er gesagt, ab jetzt wird nur Deutsch gesprochen. Und es war so aufgedrückt von oben, und ich habe gemerkt, ich werde nicht richtig akzeptiert. Und deswegen habe ich mich da der polnischen Kultur dann irgendwie verbunden gefühlt. Ich habe sogar dann auch Slawistik, Polonistik studiert und Dokumentarfilm in meinem späteren Lebenslauf. Aber wollte ich nach Polen zurück irgendwie. Also es hat mich so Polen immer mehr fasziniert. Und irgendwann kam ich dann auch während des Studiums wahrscheinlich auch in so ein Gleichgewicht und gesagt so, ja, jetzt versuche ich die Mitte mal zu finden. Also ich werde jetzt nicht so sehr nach Polen gehen, nicht so sehr hier nach Deutschland, sondern einfach in der Mitte ein Europäer. Ich wollte immer ein Europäer sein, ein oberschlesischer Europäer, aber der jetzt halt nicht zu sehr polnisch, nicht zu sehr deutsch geprägt ist, sondern habe ich das als Vorteil gesehen, von beiden Ländern, ja, die positiven Faktoren zu verkörpern. Das war so eigentlich mein innerlicher Gedanke. Ich habe sogar vor meinem Studium in Bochum an der Ruhr-Universität mich vorher immatrikulieren lassen in Frankfurt-Oder zur Kulturwissenschaften an der Viadrinia. Aber ich war einmal da und ich habe gesehen, irgendwie damals, das waren die 2000er Jahre, so Anfang 2000, wo ich angefangen habe zu studieren. In Frankfurt-Oder waren da viele so Glatzköpfe oder Skinheads oder Rechte unterwegs, und auf der polnischen Seite irgendwie Autohändler oder Prostituierte. Also da habe ich gemerkt, das ist nicht so mein gutes Umfeld für mich, obwohl das eigentlich, wäre es örtlich gesehen, an der Grenze zu wohnen in Deutschland, zwischen Deutschland und Polen, das wird mich schon faszinieren, aber ich habe gemerkt, ich gehe da, also das Umfeld stimmt um mich herum nicht. Und in Bochum, das war eine sehr offene Universität, ich habe dort sehr gerne studiert. Ich habe schon während meiner Studienzeit nach dem ersten halben Jahr angefangen, den ersten Film zu machen, Woodstock, über das Woodstock-Festival in Żary, damals an der deutsch-polnischen Grenze in Polen. Es war mein allererster Film, und ich war einfach fasziniert von diesem Thema Woodstock-Konzert in Polen. Und das war vollkommen frei, also ohne Eintritt, ja. Und da kamen 300.000 Leute. Toten Hosen haben da auch gespielt, bekannte Bands. Und die haben nur einen Kasten Bier bekommen für den Auftritt. Nichts mehr, diese 25 D-Mark damals, glaube ich. Das war der Deal. Und ich habe gesagt, ich muss darüber einen Film machen. Da bin ich halt dann nach Polen gefahren. Und es war mein allererster Film 2003, den ich gemacht habe, der halt einen Bezug hatte dann zu der deutsch-polnischen Grenze. Das fängt so ein bisschen mit der deutsch-polnischen Grenze an und wieso Leute aus Deutschland nach Polen kommen. Ja, und so habe ich mich dann angefangen zu vertiefen. Dann habe ich mich nach einem halben Jahr also angefangen, den ersten Film zu machen. Und auch habe ich mich gleich die Fachschaft Slawistik eingeschrieben und immer versucht halt, irgendwelche Filme mit deutsch-polnischer Thematik zu zeigen. Dann vielleicht auch mit russischen Thematik oder eine Thematik, die mit dem slawischen Sprachraum zu tun hatte. Und da habe ich einmal die Woche oder jede zweite Woche, also das war dann jede zweite Woche, habe ich dann Filme gezeigt mit dieser Thematik und dann konnten die Studenten dann in so einer Diskussionsrunde dran teilnehmen und dann nach einer Einführung von mir haben wir dann diskutiert, auch ziemlich lange und war da auch bis zum Schluss meines Studiums engagiert in dieser Fachschaft Slawistik. Wir haben dort auch slawische Slawistik-Partys gemacht, die am meisten besucht waren im Kulturzentrum in Bochum und Austausche auch mit Deutschland und Polen. Also das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil ich konnte da aufgehen, ich konnte meine Berufung finden. Damals habe ich auch entschlossen, keine Kinder zu haben, weil ich wusste, wie viel Verantwortung so eine Arbeit haben wird. Und ich habe gesagt, ich werde mich fokussieren auf, ja, sozusagen auf die Arbeit bei dieser deutsch-polnischen Thematik einfach, um jeweils das Land in dem anderen Land besser darzustellen. Also ich versuche immer in Polen positiv über Deutschland zu berichten und in Deutschland über Polen. Das ist einfach so eine Mission, die ich für mich entdeckt habe, wo ich gedacht habe, ich gehe im Film auf, so wie bin ich in die Fußstapfen meines Opas reingekommen, die Fußstapfen meines Vaters, der Musik gemacht hat. Ich kann mich aber filmisch noch mehr ausdrücken, weil ich da die Musik, den Film und auch die Literatur, die ich im Studium kennengelernt habe, vertiefen kann und aufgehen kann.
Ich springe noch gerade einmal zurück an die Ende der 80er Jahre, wenn ab dem Sommer 1989 die politische Wende kommt. Sie waren da 13, 14 Jahre alt. Wie haben Sie diese politischen Veränderungen wahrgenommen? Wie hat das Ihre Familie, Ihre Eltern aufgenommen, dass jetzt auf einmal alles ganz schnell anders wird?
Ich habe das damals noch nicht so reflektiert. Mit 87 war ich ja 11, dann war ich 89, 13. Was ich in Erinnerung, also das ist ganz tief in Erinnerung, ich war in Ravensburg, das war wieder die Linie meiner Mama, die damals rausgefahren sind, 45. Sein Onkel Herbert, der hat uns einmal in Oberschlesien schon besucht, da waren wir bei denen zu Besuch. Die ersten Jahre in Deutschland haben wir die immer jedes Jahr besucht. Und da war dieser Pink Floyd-Konzert, The Wall, kann ich mich erinnern. Und da hat die ganze Familie zusammengesessen und diesen Pink Floyd Konzert von The Wall aus Berlin damals, haben wir das damals geguckt und waren sehr, sehr ja, aufgeregt, beziehungsweise sehr, sehr emotional. Emotional hat uns das sehr mitgenommen, dieses Konzert. Aber insgesamt, was immer kam, haben wir gesagt, so wozu haben wir eigentlich dann Oberschlesien verlassen? Wieso sind wir 87 nach Deutschland gekommen, wenn die Grenzen dann sowieso nicht direkt offen waren? Das hat noch ein paar Jahre gedauert, aber wo der Kommunismus dann doch auseinandergefallen ist. Das war oft ein Gesprächsthema bei mir, bei meinen Bekannten. Wieso, also wenn wir das abgewartet hätten, aber gut, mein Bruder musste zum Militär, das war vielleicht die Entscheidung, aber wenn er vielleicht nicht zum Militär gemusst hätte, wenn wir vielleicht da geblieben und vielen Menschen aus Oberschlesien ist dann in Oberschlesien selbst, die da geblieben sind, besser sozusagen gegangen als den Oberschlesien, die damals in den 80er Jahren nach Deutschland gekommen sind, weil sie konnten dann in Deutschland arbeiten und sozusagen zu Billigmiete in Polen weiter wohnen. Sie mussten die Heimat nicht verlassen, sie konnten sich eine Existenz da aufbauen. Also das war oft ein Gesprächsthema, was wäre, wenn wir doch in Polen geblieben wären. Das hat mich bis jetzt noch immer begleitet, das jetzt sogar. Oft in Gesprächen wird es auch thematisiert, was wäre, wenn wir da geblieben wären. Aber gut, insgesamt wurde es sehr positiv aufgefangen. Die Oberschlesier oder die Schlesier auch in meinen ganzen jetzt filmischen 20 Jahren, die ich jetzt unterwegs bin, sind als Brückenbauer sozusagen So sehe ich die auch, weil die Oberschlesier haben dann, die damals, oder die Schlesier, die seit dem Zweiten Weltkrieg sich dann im Ruhrgebiet meistens oder im westlichen Deutschland, aber auch in Ostdeutschland, ne, die haben sich auch da angesiedelt, die haben schon die Tore geebnet für die Polen, die dann in den 90er Jahren dann gekommen sind, als Handwerker zum Beispiel. Ne? Dann weiß ich immer, die Deutschen haben immer mich gefragt, dann kennst du nicht einen Polen, der irgendwie das machen kann, oder kennst du nicht einen Polen, der was reparieren kann, und Da sehe ich die Oberschlesier oder die Schlesier als so Brückenbauer zwischen Deutschland und Polen. Das war auch oft ein Thema, inwiefern wir Leuten irgendwas aus Polen dann halt in Deutschland besorgen. Erstmal waren es die Autos, weil so wie in der DDR damals, ne, nach dem Zusammenfall der Mauer, war eine große Anfrage an Autos. Ne? Also da kamen immer aus Polen irgendwelche Anrufe, kannst du mir nicht ein Auto besorgen, kannst du nicht das? Und das war so eine, klar, durch die Mangelwirtschaft wurde ein großer Bedarf geweckt, der dann halt ja in den 90er Jahren, dann langsam auch 2000er Jahren dann gestillt worden ist. Ja. Und euphorisch haben wir es auf jeden Fall aufgenommen. Wir sind dann auch damals nach Berlin gefahren, weiß ich noch, mit meine Familie, wir hatten auch Familie in der ehemaligen DDR, weil nach dem Zweiten Weltkrieg sind viele in der DDR geblieben auch. Die haben wir dann auch besuchen können. Nach Polen sind wir noch nicht so schnell gefahren. Ich bin schnell gefahren, also ich bin eigentlich 92 gefahren. Meine Eltern nicht, die hatten Angst, weil wir illegal rausgefahren sind, dass sie an der Grenze dann irgendwie festgehalten werden oder ins Gefängnis müssen. Mein Onkel hat bis heute noch Angst, nach Polen zu fahren, weil er denkt, weil dort die Wohnung halt dann so verlassen hat, ohne sie zu kündigen oder so, dass er irgendwelche Nachteile haben wird oder dass er ins Gefängnis gesperrt wird. Ich bin 91 gefahren. Ich wollte eigentlich mit meinem Bruder bin ich 91 das erste Mal gefahren nach Polen, weil wir wollten auch auf das Grab meiner Oma. Meine Oma hat den Umzug, also die deutschsprachige Oma, die ist in Polen geblieben und die hat den Umzug von uns nicht verkraftet. Die ist ein Jahr, nachdem wir rausgefahren sind, wir sind 87 rausgefahren und 88 ist sie gestorben. Nicht ein ganzes Jahr nach der Ausfahrt von uns, die hat es einfach nicht verkraftet. Die ging es dann seelisch nicht mehr gut und ist dann krank geworden. Ja, das war ein großes Schicksal, das erste Mal so zu erfahren, jemand stirbt von meiner Familie. So, das habe ich persönlich sehr mitgenommen. Und sie ist nicht mit uns rausgefahren, sie wollte aus Polen nicht raus, weil ihr wieder die Mutter gesagt hat, verlass nicht die Heimat, verlass nie die Heimat, genau, verlasse nie die Heimat. Das war so wichtig für sie, in Oberschlesien zu bleiben und nicht nach Deutschland zu kommen, weil das für die Heimat war. Und ja, dieser Gedanke war für sie wichtiger, als mit uns zusammen in den Westen zu gehen. Und das war ein sehr, sehr, sehr schmerzvoller Verlust, alles wirklich aufzugeben. Das war eine Entscheidung. Ich meine, heute kann man ja reisen hin und her. Man ist mit einem Flug eine Stunde unterwegs von Dortmund in Katowice. Aber vorher war das eine Entscheidung für das ganze Leben. Also das war echt, echt heftig. Ja, deswegen haben wir es eigentlich euphorisch jetzt aufgenommen, dass auch Europa zusammenwächst, dass die Grenzen fallen, dass Schengen-Raum sich erweitert. Ja. Aber es ist immer noch ein leichter Schmerz, der mitschwingt bei uns so in der Familie und ich glaube in anderen Familien auch, was dieser Umzug von Polen nach Deutschland in den 80er Jahren bedeutete.
Und ich nehme an, weil Sie das alles so beschäftigt, haben Sie sich ja dann auch entschieden, Ihre Filme sollen sich ganz viel um Deutschland, Polen, Schlesien und diese ganze Beziehung und Geschichte dazwischen kümmern. Was haben Sie da als erstes gemacht? Wie lief da Ihre filmische Karriere an, darüber Filme zu machen?
Also dann komme ich nochmal zurück zu meinem allerersten Film, zu diesem Woodstock-Film, eine Begegnung im Herzen Europas. Da habe ich festgestellt, gut, es hat damals in Jarisch stattgefunden. Also dieses Woodstock-Konzert hat jedes Jahr woanders stattgefunden oder jede paar Jahre hat das dann gewechselt, den Ort. Und dann habe ich gesagt, ich drehe einen Film, ich bin in Deutschland zwar, aber ich drehe jetzt in Polen. Also das war für mich spannend, halt in Polen zu drehen. Und dann bin ich halt 2003 mit meinem besten Kollegen, auch aus dem Internat, er hat in einem freien Sender MAR gearbeitet, Mariusz Borzymowski heißt er. Hieß der, der ist leider gestorben, den habe ich auch verloren, der ist vor ein paar Jahren, hatte einen Autounfall. Mit dem sind wir damals 2003 dann halt nach Jahre gefahren, um dieses Woodstock-Konzert zu dokumentieren. Wir waren an der Grenze. Ich habe so schöne Aufnahmen noch von der Grenze, wo noch Leute Schlange gestanden haben. Also ich habe die begleitet dann sozusagen, die aus Deutschland dann nach Polen gefahren sind. Und das waren riesen Autokolonnen. Vor allem die LKWs standen ja kilometerweit. Da haben wir die Kameras geschnappt und haben mir gesagt, jetzt drehen wir einfach diese Dokumentation. Die überhaupt ohne viel Erfahrung zu haben, ja, also ich hatte jetzt gerade ein Semester Filmästhetik hinter mich gebracht, oder das waren noch die Propedeutika, und alles andere habe ich mir dann so peu à peu selbst angeeignet. So, das war sehr theoretisch auch ausgelegt. Ich muss sagen, mein Filmstudium war sehr theoretisch, wenig Praxis, und mich hat es immer so in die Praxis gezogen, beziehungsweise die Theorie in die Praxis umzusetzen. So, das war mein Ansatz. Da ich Polnisch auch konnte, auch durch das Studium der Slawistik, der Polonistik habe ich es ja vertiefen können, sah ich das für mich auch als ein Lehrgang an, also in Polen halt Polnisch zu sprechen und ja die Sprache auch dadurch zu vertiefen. Und dann haben wir auch natürlich auch Deutsche interviewt und wieso sie halt von Deutschland nach Polen kommen zu diesem Konzert, zu diesem Woodstock-Konzert, und wo gibt es da Gemeinsamkeiten zwischen Deutschland und Polen. Und ich habe ja vorher erwähnt, dass die Toten Hosen sind nicht da gewesen, als wir waren, aber die waren in den Jahren davor. Also schon in den 90er Jahren haben schon die Toten Hosen in Polen gespielt. Also man hat gemerkt, der Westen ist interessiert jetzt an dem Osten. Ne? Also da geht irgendwie ein Vorhang auf, der jahrzehntelang geschlossen war, und es war einfach eine Neugier da. Für mich war das auch eine Neugier, weil ich halt nach meiner Jugendzeit in Deutschland, die ich da verbracht habe, mal Polen zu entdecken. Also wir sind ja nicht viel gereist, so als wir in Polen gewohnt haben. Man konnte nicht viel reisen, also es gab diese Austausche für Jugendliche, wie in der DDR damals auch. So Jugendfreizeiten hieß das, glaube ich, ja. Dann von irgendwelchen Fahrten dann halt, wir sind ans Meer gefahren, weil wir in Oberschlesien gewohnt haben, sind die Kinder dann aus Oberschlesien ans Meer gefahren und die Leute vom Meer sind in die Berge gefahren. Es gab immer so diese Austausche. Aber viele sind wir nicht gereist. Ich war einfach so reisehungrig, und deswegen habe ich gewusst, mit einem Dokumentarfilm kannst du auch unterwegs sein. Und so habe ich das auch verinnerlicht, ja. Also die erste Fahrt halt nach Żary 2003, wo ich den Film gemacht habe. Also erkunden überhaupt die Stadt. Also Niederschlesien, muss man auch sagen, das hat mich auch angefangen zu faszinieren. Das erste Mal hatte ich so einen Kontakt zum Niederschlesien, weil wir sind ja nach Deutschland, als wir gefahren sind in den 80er Jahren, immer durch Niederschlesien durch. Man ist nicht nach Breslau gefahren, nach Wrocław, was heute heißt Wrocław, sondern man ist einfach durchgefahren. Ja? Also es war einfach so ein Transit, dass man schnell einfach durchquert. Und dann habe ich angefangen, dann Niederschlesien auch zu entdecken. Ich wusste von Niederschlesien wirklich gar nichts. Ja? Außer dem Geschichtsunterricht, klar, aber so selbst persönlich so in Niederschlesien unterwegs zu sein oder Oberschlesien auch. Man ist ja nur in einer Stadt, so wie in Beuthen, Bittern. Das ist ja so wie mit dem Ruhrgebiet vergleichbar. Da sind viele andere Städte um Beuthen herum, um Bittern gewesen. Aber insgesamt ist man nie rausgekommen. So. Und deswegen war das so eine große Abenteuerlust, Reiselust, die ich in mir entdeckte. Durch den Film unterwegs zu sein. Der Film wurde dann ausgestrahlt, dieser Woodstock, eine Begegnung im Herzen Europas an der Universität. Und das war für mich ein Riesenerfolg. Ich wusste nicht, was es bedeutet, Beifall zu bekommen. Ja, also der Saal war gefüllt. Der Saal des Kulturzentrums bei uns an der Universität, in Ruhr-Universität in Bochum, war bis zu Ende gefüllt. Und es gab eine Diskussion, lebendige Diskussion, Beifall und auch das Interesse, ja, also irgendwas, was da ist, den Zuschauern näher zu bringen. Und dann habe ich auch festgestellt, das ist der Auftrag eines Dokumentarfilms, das Unsichtbare sichtbar zu machen. Und viele wussten von diesem Woodstock-Konzert nicht oder dass auch Deutsche dahin fahren. Und das war dann interessant für mich, das gemeinsam zu entdecken, auch mit den Zuschauern selbst, durch die Vorführung selbst. Es gab einige Vorführungen davon, von diesem Film. Und durch diese Diskussion das vertiefen zu können, das Interesse erstmal auch vielleicht zu wecken, aber auch für längst nicht da gelegte Fragen oder die Fragen, die schon irgendwo im Raum schweben, die beantworten zu können. Ja, das fand ich interessant. Und ja, das war mein allererster Film, 45 Minuten, gibt sehr viel Musik und auch ein schönes Interview mit Jurek Owsiak. Jurek Owsiak ist der Organisator dieses Woodstock-Konzerts. Organisiert das auch aus Spendengeldern, beziehungsweise die sammeln, also das heißt Wielka Orchestra Świątecznej Pomocy. Das ist so eine große Organisation, die immer zu Weihnachten für Kinder oder auch für Krankenhausgeräte, damals in den 90er Jahren haben Krankenhausgeräte gefehlt und die sammeln dann sozusagen medizinische Geräte für Krankenhäuser, für Kinder, die irgendwie Probleme haben, wo staatliche Gelder nicht ausreichen, das zu decken. Ja, das ist eine super Hilfsorganisation. Und als Dankeschön für die ganzen Leute, die gespendet haben, wird immer ein Konzert veranstaltet. Das war einfach eine schöne Idee. Heute heißt das anders. Heute heißt das Paul in Rock. Paul in Rock. Die mussten, glaube ich, Woodstock, diesen Namen des Woodstocks-Konzerts ändern, weil es da irgendwelche Ansprüche gab, glaube ich, aus Amerika, dass sie den gleichen Namen verwenden. Deswegen heißt es jetzt anders. Aber die Idee ist immer, den Menschen zu danken für die Spenden. Das war 2003 und dann habe ich festgestellt durch diese Vorführung, wie sinnvoll es ist, halt diese Filmarbeit zu leisten. Und dann habe ich mich entschlossen, 2004, 2005 bin ich nach Wrocław gegangen, also nach Breslau, um ein Jahr sozusagen mein Studium im Ausland zu verbringen. Zwei Auslandssemester habe ich da verbracht an der Universität in Breslau. Und da habe ich halt dann weiter Polonistik, also Slawistik und Film studiert. Und da habe ich einen zweiten Film gemacht. Der zweite Film hieß Kamenica das Haus. Also Kamenica bedeutet ein Mietshaus auf Deutsch übersetzt. Es hieß Kamenica das Haus. Und da habe ich einen Film gemacht über ein Mietshaus, das seit dem Zweiten Weltkrieg eigentlich nicht renoviert worden ist. Und die Leute haben dort sozusagen wirklich also in ganz schlechten Bedingungen gelebt. Alles war verschimmelt. Und es war ein wunderschönes Haus mit so einer schönen Sonne oben unter den Dachziegeln, also auf der Fassade ganz oben sah man so eine verblichene Sonne. Der Putz ist teilweise da schon abgefallen und ich habe gesagt, so ein schönes Gebäude in Wrocław, also im Zentrum, nicht weit von der Dominsel, also vom Zentrum war es jetzt ungefähr vom Rathausplatz 10 Minuten zu Fuß. Da habe ich gesagt, darüber will ich einen Film machen, weil mich hat es irgendwie so getriggert. Die Stadt meistens also im Kern schon, also am Rathausplatz, um das Rathaus herum, alles schön renoviert. Aber geht man ein paar Häuser weiter, ein paar Gänge weiter oder auch in die Häuser rein, dann sozusagen auf den Platz und man sieht, dass die Fassaden hinten nicht renoviert sind. Also es war alles so zur Schau gestellt. Ich habe gemerkt, so, das sind alles so irgendwie so Spielereien, um Touristen anzuziehen, aber geht man ein bisschen weiter, ist es halt nichts renoviert. Und dann der Zustand dieses Mietshauses hat mich halt so ein bisschen aufgeregt, aber auch die Geschichte hinter mit dieser Sonne, ja. Und dann habe ich noch bei meinen Recherchen festgestellt, dass da ein Theaterstück auch aufgeführt worden ist über die Geschichte dieser Sonne, dass ein in den Kriegsjahren damals oder Vorkriegsjahren, also laut dieser Theatergeschichte, hat Martin Albers, also der Bruder von Hans Albers, von dem deutschen Schauspieler Hans Albers, hat der Martin Albers oben auf dem Dachboden auf einem Fahrrad gesessen und über so ein Dynamo und galvanische Leitung war es dann verbunden mit dieser Sonne, zu seinem Blech, also die Sonne war aus seinem Blech auf dieser Fassade und während er die Pedale getreten hat, fing die Sonne an dann zu glühen und die Idee dahinter war dann, wenn in Wrocław keine Sonne schien, beziehungsweise damals in Breslau keine Sonne schien, sollte wenigstens die Sonne auf der Fassade des Hauses Breslau erleuchten. Habe ich gesagt, eine schöne Geschichte. Also erstmal haben wir wieder was mit dem Zweiten Weltkrieg nochmal zu tun, weil während des Zweiten Weltkriegs war es dann verboten, halt der Martin Albers durfte dann auf dem Fahrrad nicht fahren und kein elektrisches Licht dadurch erzeugen mit der Sonne, weil damals die Verdunkelung der Stadt Breslau, genau, weil die Stadt musste verdunkelt werden wegen den Bombenangriffen, ja, wegen Luftangriffen. Deswegen konnte er seine Arbeit nicht verrichten. Da habe ich gesagt, okay, hier habe ich einen Bezug zu Breslau, zu der Geschichte der Stadt, dann zeige ich erstmal in diesem Film auch die Geschichte des Mietshauses, die Geschichte auch der Stadt. Das war ein Kurzfilm von 11 Minuten, also ich konnte mich da nicht viel austoben, aber ich konnte einen Kontrast zeigen, wie bunt die renovierten Häuser schon sind in der Stadt selbst, aber auch schöne unentdeckte Denkmalperlen nicht renoviert werden. Ja. Und ich habe dann festgestellt, mein Film wurde dann wieder auch aufgeführt, natürlich dann auch nochmal in Bochum, wo ich studiert habe. Ich habe da ja weiter studiert, das war ein Auslandsjahr. Aber auch in Breslau selbst wurde er aufgeführt. Und nach dem Film, nach den Aufführungen des Films, wurde das Mietshaus renoviert. Und da habe ich gespürt, so eine Kraft des Films. Das erste Mal habe ich gespürt, du kannst doch was verändern. Mir war ganz schon klar, du kannst die Welt nicht verändern, aber du kannst lokal was verändern. Du kannst dazu beitragen, dass die Bewohner eines Mietshauses dann sich besser fühlen, dadurch, dass das Haus dann renoviert wird. Also da habe ich so eine Kraft gespürt, so ein Potenzial. Ein Film ist ein Film mehr als ein Film. Ja? Also man kann wirklich was bewirken. Und das hat mir gefallen, das hat mir so einen Ansporn gegeben, dann die weiteren Filmprojekte zu machen. 2007 bin ich dann aus Polen, also schon 2 Jahre dann nachher, später, bin ich dann zurück nach meinem Auslandssemester. Und dann habe ich über das Studentenwerk in Bochum, gab es ein Studentenwerk, das heißt immer noch, glaube ich, Asta, und in Krakau Bratniak. Und da gab es eine 10-jährige Partnerschaft. Und dann wurde ich beauftragt, das war meine erste Auftragsproduktion, einen Film darüber zu machen. Ja? Also eher so ein studentisches Leben dort zu zeigen. Aber es gab Künstler, Fotografen aus Polen, die dann halt aus Krakau dann nach Bochum gekommen sind und in Bochum ausgestellt haben. Und dann auch aus Bochum nach Krakau seinen Austausch. Und das habe ich dann begleitet. Das habe ich alles selbst gefilmt. Das erste Mal konnte ich spüren, was es heißt, den Film zu produzieren, Kamera zu machen und Schnitt zu machen, ja, also und Regie zu machen, ja, das war alles in einer Hand, weil vorher, es war nicht das erste Mal war es eigentlich bei diesem Kamenitzer das Hausfilm, das habe ich auch alles selbst produziert, aber hier war das eine Auftragsproduktion, das war der Unterschied, dass ich das erste Mal eine Verantwortung gespürt habe, ich kriege Geld für irgendwas und dann sieht das schon ein bisschen anders aus, dann hat man halt die Verantwortung dafür, das auch gut abgeben zu können. Der Film wurde in Krakau erfolgreich aufgeführt, auch in Bochum, es gab eine Theatergruppe, die ich begleitet habe, im Theater wurde es auch gezeigt, also der kam richtig gut an und es ging auch wieder um deutsch-polnische Beziehungen, was man auf der Studentenbasis mit Künstlern, was man für einen Austausch machen kann. Parallel dazu habe ich dann mit meinen guten Bekannten und guten Freundin Agata Przyborowska-Stolz, die aus Wiesbaden nach Bochum gekommen ist, das war meine Polnisch-Lektorin, haben wir einen Verein gegründet und noch ein paar anderen Leuten, da waren noch ein paar andere Leute, Ost-West hieß der, also Ost-West für einen Kulturtransfer von Wladiwostok bis Ostende war eigentlich unser Motto und es ging auch da um polnische Kunst, die wir halt dann in Deutschland zeigen wollten. Und ich war spezialisiert immer auf Filme. Ich habe dann zum Beispiel einen polnischen Regisseur eingeladen, Lech Majewski, der einen Film gemacht hat, Die Mühle um das Kreuz, ein wunderschöner Film. Und da haben wir halt, also ich war zuständig für die Organisation für den Ablauf dieses Filmes. Also wir haben den in Bochum gezeigt, ich habe die Diskussion moderiert, ich habe ihn eingeladen nach Deutschland, ich war mit ihm in Kontakt und dadurch konnte ich auch weiter mich filmisch vertiefen. Also außer meinen Film selbst, die ich dann gemacht habe, konnte ich noch in einem Verein mich ehrenamtlich engagieren. Das hat mir auch sehr viel Freude bereitet. Es hat mir sehr viel Freude bereitet, mich in diesem Verein zu engagieren. Das war dann Also der dritte Film war über das Studentenwerk, den Austausch der Studentenwerke in Bochum und Krakau. Und dann bin ich durch die Filmarbeit, also meine Bekannte, also die Freundin, die Agata Przeborowska-Stolz, die kam aus Wiesbaden und die hat mir gesagt, da ist in Wiesbaden auch ein Bekannter von ihr, der Filme macht, der kommt aus Beuthen und aus der gleichen Stadt. Und da müsst ihr euch kennenlernen. Und da habe ich angefangen, auch dann nach Wiesbaden zu fahren, auch dort Aufträge dort entgegenzunehmen. Und zum Beispiel auch für das ZDF dann zu arbeiten. Ich habe dann 2 Jahre wieder im ZDF gearbeitet als Produktionsassistenz. Da konnte ich auch im Fernsehen Erfahrungen sammeln. Aber immer so mit diesem deutsch-polnischen Bezug. Ich habe mitgearbeitet an Dokumentationen über Deutschland und Polen. Da haben wir so eine Doku-Fiction produziert. Der Zweite Weltkrieg, der erste Tag zum Beispiel oder das erste Opfer. Da haben wir auch Roman Polański interviewt. Das war eine Auftragsproduktion für das ZDF, wie der Zweite Weltkrieg sozusagen damals Roman Polański oder die einfachen Leute auch damals in Polen erreicht hat, beziehungsweise wie die Auswirkungen halt waren. Also das war meistens dann auch, bin ich irgendwo in seine Zweite Weltkriegsschiene dann irgendwo gerutscht, ja, wo ich dann auch im Archiv, auch ich habe auch 6 Wochen lang im Archiv dann beim ZDF recherchiert. Ich habe schlimme Bilder von Konzentrationslagern gesehen irgendwie und von ganzen Nazis musste ich mir das Material angucken. Und dann habe ich irgendwie ein Schwarz-Weiß Traum gehabt. Das erste Mal habe ich schwarz-weiß geträumt und jemand hinter mir gebrüllt und da habe ich mich erschrocken, weil das waren so schreckliche Bilder, die ich da gesehen habe. Und da habe ich gemerkt, ich werde weiter über die deutsch-polnische Thematik engagiert Filme machen, aber so ein bisschen zum Abstand, jetzt mit Abstand zum Zweiten Weltkrieg. Und ich habe dann weiter Filme gemacht. Für das Deutsche Polen-Institut haben wir auch zusammen Filme gemacht mit dem Bekannten aus Wiesbaden, der auch zu einem Freund geworden ist, der Andrzej Klamt, der begleitet mich ja auch durch mein filmisches Leben. Der hat früher angefangen, Filme zu machen, schon in den 90er Jahren, wo ich noch nicht Filme gemacht habe. Und es war für mich immer sein Mentor, der hat mich immer begleitet. Und von ihm habe ich sehr viel gelernt. Und wir haben da so oft an Projekten zusammengearbeitet für das Deutsche Polen-Institut in Darmstadt. Ich habe für Düsseldorf damals, für das polnische Institut in Düsseldorf, so einen Porträtfilm damals gemacht, so kann man sagen, so ein Imagefilm, das war meine Studentenarbeit. Ich habe das polnische Institut in Düsseldorf vorgestellt, die verschiedenen Facettenbereiche, wo sie tätig sind. Ja, ich habe mich einfach weiter ausleben können. Das waren so dann die ersten Male, wo ich schon Geld verdient habe. Also während des Studiums konnte ich schon ein bisschen auf den Beinen dann stehen und nach dem Studium bin ich dann komplett aufgegangen halt. Bin ich dann durch die Arbeit beim ZDF, kam ich dann auch durch den Bekannten aus Wiesbaden, durch meinen Freund Andrzej Klamt, die haben dann so ein Projekt ins Leben gerufen, Gedächtnis der Nation hieß das. Also 100 Momente der deutsch-deutschen Geschichte, wo ich unterwegs sein konnte mit so einem Aufnahmestudio, also es war so ein mobiles Aufnahmestudio. Da haben wir Zeitzeugen interviewt zu 100 Momenten der deutsch-deutschen Geschichte. Das war sehr interessant, da haben wir 25.000 Kilometer gemacht durch die BRD, kreuz und quer und haben Zeitzeugen interviewt zu verschiedenen Themen halt. Da waren wir zum Beispiel in Leipzig ein paar Tage, also wir waren in verschiedenen Städten ein paar Tage unterwegs und haben vorher schon die Zeitzeugen akquiriert und dann sie begleitet und bis heute arbeite ich mit Zeitzeugeninterviews. Also das ist, den Verein gibt's nicht mehr, das wurde dann überführt in Haus der Geschichte in Bonn und die haben das dann irgendwo dann also aufgelöst, beziehungsweise das gibt es nicht mehr. Also das ist aufgelöst worden in das Zeitzeugenportal. Zeitzeugenportal sind die ganzen Interviews, die wir damals gemacht haben, beim Gedächtnis der Nation gelandet. Ich mache noch weiter Zeitzeugeninterviews für das Zentrum gegen Vertreibung in Bonn. Da interviewe ich oft zum Beispiel Flüchtlinge, Geflüchtete oder Vertriebene aus Oberschlesien, aus Pommern, aus Ostpreußen, also immer auch noch dieser Bezug zum Osten, zu meiner Heimat und was sozusagen der Zweite Weltkrieg und die Flucht und Vertreibung mit den Menschen gemacht hat. Es sind ja fast 15 Millionen damals geflüchtet, so um die 15 Millionen. Sehr viele Leute sind umgekommen und es ist meine Arbeit sozusagen mit diesen Zeitzeugen, bevor sie wegsterben. Deswegen ist meine Firma, die heißt auch Arche Noah Filmproduktion, weil es geht mir darum, wichtige Themen für die nachfolgenden Generationen zu bewahren. Das sind meine Zeitzeugen, sind meistens um die 90 Jahre, weil bevor sie dement werden oder wegsterben, ist es einfach meine Aufgabe, die Geschichten aufzubewahren. Umberto Eco hat mal einmal gesagt, wenn ein Mensch stirbt, ist es so, also wenn eine ganze Bibliothek abbrennen würde, weil das sind die ganzen Stimmungen, das sind die ganzen Lebensumstände, die damals einen Menschen geprägt haben, das trägt ein Mensch bis ins hohe Alter mit. Somit mache ich bis heute Zeitzeugeninterviews und ja, in der letzten Zeit habe ich halt zwei große Filme produziert. Der Nowa Silesia-Film, das ist eine Koproduktion zwischen dem Oberschlesischen Landesmuseum, dem Schlesischen Museum zu Görlitz, dem Haus für deutsch-polnische Zusammenarbeit und meine Firma Arche Noir Filmproduktion. Und einen anderen Film habe ich gemacht, auch zur selben Zeit, ein Film über die polnischen Hippies. Be Hippie Made in Poland heißt er. Der wurde auch in der letzten Zeit entwickelt. Man produziert aber einen Film nicht in einem Jahr, sondern ja, da saß ich schon mehrere Jahre da, also an der Arbeit dieser Filme. Ich habe auch noch einen ganz, ganz wichtigen Film vergessen, weil ich seit 12 Jahren fahre ich immer nach La Gomera, wo ich meinen Winterurlaub verbringe. Aber ich arbeite von hier auch weiter, so immer halbtags, bisschen weniger als in Deutschland. Da habe ich einen Film über La Gomera, beziehungsweise den Teil, wo ich immer hier bin, das Valle Gran Re gemacht. Das war interessant. 2011 ist meine Beziehung auseinandergefallen, meine 14-jährige Beziehung. Und da hat mir der Bekannte vom CDF damals geraten, fahr doch nach La Gomera, da wirst du zu dir finden und die Beziehung gut verarbeiten. Und ich bin hier hingekommen und nach ein paar Wochen war ich echt geheilt. Und dann habe ich gesagt, wieso bin ich geheilt? Was passiert denn gerade hier? Es ist nicht Polen, das mich jetzt heilt, Oberschlesien, wo ich immer oft fahre von Deutschland nach in die Heimat, die zu besuchen, wo ich mich immer besser fühle manchmal, wo ich so einen Abstand habe zu Deutschland, wo ich merke so, wow, das ist in die Wurzeln der Heimat, das heilt mich hier. Und ich habe das ganz woanders gespürt, auf La Gomera, und da wollte ich das so auf den Grund gehen. Und was mich fasziniert hat, halt, ich habe gemerkt, hier leben nur Deutsche, ja, also ich bin hier 4000 Kilometer entfernt, so weit von Deutschland entfernt, und es leben hier so viele Deutsche. Wieso sind sie hier, ja? Und dann habe ich gesagt, die Insel hat mich geheilt. Wieso sind die Deutschen hier? Dann mache ich einen Film direkt über die Integration, Migration, Heimat und Heilung. Das sind so 4 Aspekte in meinem Film. Wenn der Winter zum Sommer wird, heißt dieser Film. Und ja, da habe ich halt in meinem Film auch untersucht, was passiert, wenn die Deutschen zum Ausländer werden. Weil man sagt ja auch, in Deutschland gibt es auch diese hitzigen Debatten, ja, man soll sich auch in Deutschland integrieren, aber ist das ein universelles Problem oder ist das ein Problem der Ausländer oder Migranten, die nach Deutschland kommen, Flüchtlinge, dass sie sich nicht integrieren? Und dann habe ich gesehen, hier auf La Gomera, habe ich selbst gespürt, auch durch meinen Film entdeckt, dass die Deutschen, die hier seit 30 Jahren sich nicht viel integrieren, also die Hälfte integriert sich, die Hälfte nicht. Es gibt hier Deutsche, die seit 30 Jahren auf der Insel leben und sich nicht integrieren und sozusagen sein Türkisch, Spanisch sprechen, wie das hier benannt wird. Ein Protagonist meines Films hat gesagt, sie sprechen Türkisch, Spanisch, weil sie halt sich darauf nicht integrieren lassen. Ja, und das hat mich fasziniert, diesen Film zu machen. Ich verbringe meine Zeit auf der Insel und auch die Gebirgslandschaft, also beziehungsweise diese Felsenlandschaft, die Vulkanlandschaft der schwarzen, braunen Erde erinnert mich auch an Oberschlesien, an diese Bergabbauhalden. Deswegen verbringe ich hier halt meine Zeit und da habe ich einen Film gemacht, diesen Wenn der Winter zum Sommer wird. Ich arbeite ein paar Jahre immer an einem Film. An diesem Film habe ich gearbeitet seit, wenn ich 2011 kam ich das erste Mal nach La Gomera und seit 2015, 16 habe ich angefangen, da zu recherchieren. 17 die ersten Dreharbeiten, 18 habe ich dann den Film hier fertiggestellt und 2019 dann geschnitten. Also 2 Jahre Drehaufnahmen in dem Zeitraum, wo ich dann hier war, vom Januar bis März. Also schon mehrere Jahre arbeite ich an diesem Projekt. Und während des Projekts, während ich diesen Film hier auf Gomera gemacht habe, habe ich angefangen, auch schon mit meinem guten Freund aus Łódź, Tomek Kucharski, den ich damals in Breslau in Wrocław während meines Studienaufenthalts 2004, 2005 kennengelernt habe, einen Film über die polnischen Hippies Hippies vorzubereiten. Da ist so eine Hippie-Ikone, Cora aus Polen, so wie die so bekannt wie Nina Hagen in Deutschland. So. Und Cora war halt für die Hippies so eine Ikone, die ist gestorben 2017. Und während der Dreharbeiten auf La Gomera entstand die Idee, auch über die Hippies in Polen einen Film zu machen, weil diese Generation verschwindet auch. Und man hört über Polen meistens was über die katholische Kirche oder über diese nationalkonservative PiS-Regierung. Aber es wird nicht was zum Beispiel über Hippies erzählt. Und viele Deutsche fanden das immer spannend. Ich habe viele Freunde, filmische Freunde auch, die sagen, wow, es gibt Hippies in Polen, da müsst ihr unbedingt einen Film machen. Da haben wir einen Antrag gestellt. Klar, vorher Recherchereisen, ne, also bevor man so einen Antrag stellt. Und da haben wir von der Film- und Medienstiftung 54.000 Budget Unterstützung bekommen. Es war sehr großzügig. Aus Polen haben wir für diesen Film gar nichts bekommen. Es ist ein komplett aus Deutschland finanzierter Film. Das polnische Fernsehen wollte den Film auch unterstützen. Die wollten uns 100.000 Zloty, das sind so ungefähr 25.000 Euro, durch 4 geteilt 100.000, sind das 25.000 Euro, geben. Und wir haben abgelehnt, weil sie wollten sehr reingrätschen in unseren Film. Ja, die wollten nicht, dass wir zeigen, dass es auch heute Hippies gibt, also junge Generation, Nachfolger der Hippie-Bewegung. Der Ökologie-Aspekt hat ihnen nicht gefallen. Wir sollten uns selbst rausnehmen, weil ich bin mit Tomek unterwegs in diesem Film, in seinem Roadmovie. Wir besorgen uns einen T3-Bus und mit dem fahren wir halt durch Polen. Und das hat ihnen auch nicht gefallen. Der ökologische Aspekt hat ihnen nicht gefallen. Die wollten einen richtig so ein Archivfilm machen, wie das so Mode ist auch. Ne? Also erstmal gibt es einen Trend zu Archivfilmen, weil die jetzt günstig in der Herstellung sind. Da kann man auf Archive zugreifen von den Fernsehanstalten. Wenn sie noch mit am Boot sitzen, kosten die Archive fast gar nichts, weil es ja da liegt. Ne? Aber wir haben festgestellt, man kann nicht das einfach jetzt so in 20, 30 Jahren jetzt hier abklappern und sagen, die sind in den 60ern irgendwie entstanden, 90ern, 80ern, was jetzt vorbei ist, sondern die leben bis heute. Und das haben wir so erfahren, so haben wir das so erlebt und so wollten wir das wiedergeben, dass es auch so ist und nicht konstruiert, dass die Hippies nur damals gelebt haben, von den 68ern bis, weiß nicht, bis in den 70er, 80er und dann war Schluss. Ne? So ist das nicht, bis heute leben die Hippies. Und da haben wir das Budget bekommen, wir wollten autark sein, wir haben das Geld nicht angenommen von dem polnischen Fernsehen. Da bin ich echt stolz drauf, weil man kann uns nicht kaufen, man kann mich nicht kaufen, ich lasse mich nicht kaufen und ich bin da unabhängig, ich kann es mir gewährleisten, unabhängig zu sein und so auch meine Filme zu machen. Und während meines Gomera-Aufenthalts, beziehungsweise wo ich hier auch den Gomera-Film schon zu Ende gemacht habe, den Hippie-Film schon angefangen habe, auch von hier aus zu machen, hat mich ein sehr guter Studienfreund, David Skrabania, der jetzt Direktor vom Museum in Ratingen ist, gefragt, meine Firma entdeckt, Eiche Noah, und hat gesagt, ach, du hast damals in der Fachschaft Filme gezeigt und jetzt hast du eine Filmproduktion. Vielleicht lass uns doch über so einen Film nachdenken, lass uns doch das moderne Oberschlesien zeigen. Und ich habe gesagt, das passt super zusammen, weil während meines Studiums der Filmwissenschaft kam ich auch schon in der Berührung eines Seminars über den Strukturwandel im Ruhrgebiet. Da war der Strukturwandel im Ruhrgebiet und ich habe meine Arbeit geschrieben über die Parallelen des Strukturwandels im Ruhrgebiet und im Oberschlesien. Da habe ich gesagt, ich habe damals schon eine Arbeit geschrieben, das fasziniert mich über den Strukturwandel in beiden Regionen. Ja, wir versuchen es erstmal mit Oberschlesien. Und das hat auch jahrelang gedauert, das hat über 4 Jahre lang gedauert, bis wir das Budget zusammenbekommen haben. Und dann kam das Schlesische Museum aus Görlitz dazu. Und dann kam Niederschlesien dazu und ich habe es total begrüßt, weil ich immer schon einen Film machen wollte über Ober- und Niederschlesien in einem Film. Meistens werden die Regionen getrennt gezeigt. Ich habe gesagt, man kann das doch in einer Region darstellen, Ober- und Niederschlesien. Das ist eine Premiere an sich eines Films, wo halt beide Regionen dargelegt werden. Ja, und dann kam noch das Haus für deutsch-polnische Zusammenarbeit dazu. Dann haben wir Anträge gemacht bei der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit. Die haben den Film dann größtenteils finanziert und ermöglicht, dass wir diese Aufnahmen dann machen. So, es ist einfach viel Arbeit. Ich arbeite mehrere Jahre an einem Film, weil ich halt unabhängig bin. Ich habe keine Redaktion hinter mir und es ist eine Koproduktion von Museen, die dann halt sozusagen in einem großen Team einen Film bewerkstelligen, aber ohne mögliche so Eingriffe von außen. Ich habe noch einen Film vergessen. Ich habe während der Corona-Zeit einen Antrag gestellt, damals bei dem Ministerium, was war das für ein Ministerium? Nordrhein-Westfalen für Kunst und Kultur. Das Ministerium für Wirtschaft und Kultur heißen die, glaube ich. Da habe ich ein bisschen Recherchestipendium bekommen. Und ich habe in der Corona-Zeit damals einen Film gemacht über 30 Jahre deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrag. Das war das Jubiläum. Jetzt ist dieses Jahr 35 Jahre. 2021 waren 30 Jahre. Und ich bin damals 2021, zur Corona-Zeit, von Stettin, also von ganz Norden, bis in den Süden, bis nach Zittau gefahren mit dem Auto entlang der Grenze, die zu war, weil die Polen haben damals für die ersten 3 Monate die Grenzen zugemacht und ich habe geguckt, wie die deutsch-polnischen Beziehungen sich nach den 30 Jahren entwickelt haben. Und es war interessant festzustellen, wie die Regionen zusammengewachsen sind nach 30 Jahren. Und viele haben erzählt, dass zum Beispiel jemand, der in Stettin wohnt und dass ihm die östliche Grenze gar nicht mehr sichtbar ist, sondern dem ist näher ins nächste Nachbardorf dann halt nach Deutschland oder umgekehrt, wenn jemand in Zittau wohnt, dann halt nach Polen, ist es ihm viel näher auch von der Kultur mental gesehen, als zum Beispiel nach Warschau oder Berlin. Also das waren sehr starke Worte, die mich damals so ergriffen haben, wo ich festgestellt habe, oh, die Regionen sind so zusammengewachsen, dass die Grenze fast unsichtbar ist. Ja, dann kam Corona und dann habe ich festgestellt, okay, so einfach ist es halt nicht. Also es gibt wieder Grenzkontrollen. Die Grenzen wurden sogar ganz zugemacht. Das war katastrophal für Leute, die im deutsch-polnischen Kulturbereich arbeiten. Die konnten dann nicht mehr zu ihrer Arbeit, ja, weil viele Polen leben halt vielleicht in Polen noch, aber arbeiten in Deutschland oder Deutsche wohnen halt auf der polnischen Seite. Und das Leben war nicht mehr möglich für sie, ja. Also, plötzlich waren sie existenziell auch betroffen. Klar, Corona hat alle existenziell irgendwo betroffen, aber sie konnten ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen, ne, weil sie nicht über die Grenze fahren konnten. Und das habe ich gemerkt, wow. Die Deutschen und Polen sind so weit zusammengewachsen, dass so eine Grenze halt jetzt sie zerstört. Also das ist ein großer Eingriff gewesen in der Entwicklung dieser deutsch-polnischen Beziehung. Und dieses Jahr habe ich sogar ein paar Vorführungen von meinem Film. Diesen Film zeige ich jetzt endlich nach 5 Jahren, was sich jetzt 35 Jahre halt in den deutsch-polnischen Beziehungen geändert hat, gewandelt hat und den Film vor 5 Jahren darf ich jetzt aufführen und da bin ich auch mächtig stolz drauf und bin interessiert daran, beziehungsweise gespannt auf die Reaktionen, die sich ergeben werden. Also das war auch ein Film, den habe ich vergessen, deutsch-polnische Nachbarschaft, 30 Jahre deutsch-polnische Nachbarschaft. Ja. Ja, also immer wieder tätig in diesem deutsch-polnischen Bereich.
Und da wir diese Folge hier machen für die Stiftung Kulturwerk Schlesien, gehen wir jetzt noch auf diesen Film, der vor inzwischen mehr als einem Jahr erschienen ist, im Dezember 2024, auf Nova Silesia. Erzählen Sie uns doch, was ist das für ein Film? Wie kamen Sie auf die Idee? Was haben Sie gemacht? Was kommt drin vor?
Nova Silesia ist ein Film über die sozusagen Metamorphose Oberschlesiens, also und Niederschlesiens. Das heißt, was sich jetzt in diesen 30 Jahren gewandelt hat im Bereich der Wirtschaft, im Bereich der Kultur, des Sports, auch der deutsch-polnischen Beziehung. Wir wollten gucken, was passiert eigentlich 30 Jahre nach dem Zusammenfall des Kommunismus. Es war uns sehr wichtig, im Einklang, das ist eine Koproduktion mit dem Oberschlesischen Landesmuseum und Schlesischen Museum in Görlitz, zu Görlitz heißen die richtig, und Haus für deutsch-polnische Zusammenarbeit. Und zwar vor allem ein ganz großer Anspruch zu zeigen, das moderne Schlesien, weil wir haben geguckt, was gibt es bis jetzt über Ober-Niederschlesien zu sehen, über das Schlesien zu sehen und wir haben gesehen, gut, es sind wieder die alten Aufnahmen, irgendwas mit, weiß nicht, mit Wehmut verbunden, ja, Heimat verlassen zu haben oder es wird irgendwie ein Bild gezeigt von irgendwelchen Schornsteinen, die weiter die Luft verpesten oder irgendwie Kirchen halt oder nur Politik, aber es gibt irgendwie nicht das moderne Schlesien. Haben wir noch irgendwie gesehen, irgendwelche alte Omas in den Dokumentationen im öffentlichen Fernsehen, die aus irgendwelchen Federn Kopfkissen stricken, ja. Wie gesagt, nee, das ist doch ein ganz verfälschtes Bild. Lass uns das mal jetzt erkunden, wissenschaftlich auch erkunden. Wir haben sehr viele Experten, Historiker in dem Film. Also mit, nicht wie in den anderen meinen Filmen, wo so normale Protagonisten, normale Menschen einfach vor die Kamera treten, sondern da sind schon Experten. Wir haben mit Experten diesen Film vorbereitet. Wir haben es genau beraten lassen, wie dieser Wandel jetzt einzuordnen ist, ja. Und da haben wir das angefangen, dann aufzuteilen. Also dieser Film war wirklich eine Teamarbeit, muss ich sagen. Wir haben mit dem Dr. David Skrabeiner und Dr. Agnieszka Bormann vom Schlesischen Museum zu Görlitz und Oberschlesischen Landesmuseum, das war die tiefste Zusammenarbeit. Wir haben über alles gesprochen, über die Struktur des Films. Kreativ konnte ich mich einfach frei entwickeln ohne irgendwelche Eingriffe, aber es war alles zusammen abgesprochen. Also ich habe mich gar nicht irgendwo eingeschränkt gefühlt oder jemand von Mitarbeiter von Museum wurde gesagt hat, nö, das geht uns hier woanders hin, sondern wir waren alle eine Meinung. Das war eine große Verbundenheit, die ich gespürt habe. Und jeder hat so seinen Aspekt dazu gebracht. Die Dr. Agnieszka Bormann vom Schlesischen Museum zu Görlitz, die ist auf Niederschlesien spezialisiert. Dr. David Skrabaner ist auf Oberschlesien spezialisiert. Also es waren Spezialisten, die uns noch weitere Spezialisten durch die Experten auch zur Verfügung gestellt haben. Ich habe es halt so persönlich, meine persönliche Note dazu reingegeben. Ich habe auch Orte vorgeschlagen, also die haben Orte vorgeschlagen. Es war wunderschön einfach. Wir haben gesagt, okay, hier stellen wir 10 Orte da. Wir stellen in diesem Film 10 Orte da in Nieder- und Oberschlesien und gucken, wie sich in diesen 30 Jahren dieser Strukturwandel in allen Facetten ereignet hat. Es ist ein sehr positives Bild. Man könnte sagen, es ist ein Porträtfilm. Es ist ein Imagefilm, würde man das nennen, vielleicht, wenn man einen Film für die Firma machen würde, aber es ist kein Imagefilm als solcher, sondern es ist ein sehr positiver Film. Wir wollten in diesem Film auch sozusagen auch diese 30 Jahre wertschätzen, weil die Frage ist, was zeigt man in einem Film? Ja, also ich komme aus dem Medienbereich, ich weiß, es gibt zum Beispiel Nachrichtenwertfaktoren. Ich habe beim ZDF auch im Nachrichtenstudio gearbeitet und ich weiß, wie Nachrichten zusammengestellt werden. Ja. Und je negativer eine Nachricht ist, desto höher hat sie die Möglichkeit, als erstes genannt zu werden. Und wir haben gesagt, nee, wir werden nicht auf diese negativen Nachrichten uns fokussieren, was nicht geklappt hat, sondern was geklappt hat. Wir haben gesagt, wir werden den Spieß mal umdrehen. Weil die Frage ist, wie stellt man die Wirklichkeit dar? Ist das jetzt zum Beispiel bei einem Flugzeug, ja? Es fliegt ein Flugzeug, weiß nicht, von Warschau nach Berlin, ja? Und es passiert was. Klar, wird das sofort in die Nachrichten dann halt reingebracht. Aber was passiert, wenn ein Flug zum Beispiel gut verläuft, ja? Dass man Passagiere mal nach einem Flug einfach interviewt. Wie ging es euch? Also das ist auch ein Teil der Wirklichkeit. Es findet ein Flug halt von Warschau nach Berlin statt, aber es passiert halt nichts. Ja, so. Aber gut, es wird nicht in die Medien halt, also weil es keine Spekulation, weil es halt nicht, ja, weil es nicht zu negativ ist. Und wir haben gesagt, wir werden von diesem negativen Nachrichten Abstand nehmen und uns auf das positive Bild fokussieren und zeigen, wie dieser Wandel gut verlaufen ist.
Das heißt also, der Film ist jetzt nicht konzentriert auf die Vergangenheit, auch auf die schwierigen Teile der Vergangenheit, sondern will ganz bestimmt einen positiven Gegenentwurf zu, ich sag mal, diesen üblichen Krieg, Wiedervereinigungsdrama, Dokumentationen setzen.
Ganz genau. Also wir distanzieren uns in diesem Film nicht vom Krieg, aber unseren Fokus haben wir gesetzt auf das moderne Ober- und Niederschlesien. Klar schwingt die Geschichte irgendwo mit, also wenn wir jetzt ein historisches Bauwerk wie den Bahnhof in Wrocław zeigen, der damals der größte Knotenpunkt Europas war, was diese Eisenbahnlinien anbetraf, da müssten wir das erwähnen halt, ne? Was war der größte Knotenpunkt Europas, aber wir zeigen halt die Renovierung, beziehungsweise wie das jetzt nach der Renovierung aussieht, ja. Wir zeigen das Umfeld dieses Bahnhofs, wir zeigen zum Beispiel die Oper, die Schlesische Oper in Beuthen in Bittern, die renoviert worden ist, ja. Also ganz zufällig ist es entstanden, zum Beispiel bei der Schlesischen Oper in Bittern. Da haben zwei Familien Bittern ihre Heimat besucht. Das waren die Brünings, von abstammend von dem Oberbürgermeister Brünig in Bittern. Und Landsberger, das waren jüdische Nachkommen dieser Familie, die in Bittern gelebt haben. Das heißt, okay, wir kommen jetzt wieder zur Geschichte zurück, weil man kann ein Bauwerk, wenn man schon zu Bauwerken geht, das nicht ohne Hintergrund erzählen. Ja, also man sieht ein Bauwerk, da muss man halt in die Historie sich begeben. Und ganz zufällig gab es ein Ereignis, wo beide Familien diese Stadt besucht haben. Während dieser Dreharbeiten, ja, wurde zum Beispiel eine Gedenktafel für die Landsberger, für die jüdische Familie angebracht, die schon vor 100 Jahren da war, aber das haben die Nazis entfernt, weil das eine jüdische Familie war, die damals diese Oper mitbegründet hat. Und die Brünings haben halt es einfach finanziert damals, also nicht selbst finanziert, das war der Oberbürgermeister, aber er hat es damals ermöglicht. Also die Brünings und die Landsberger waren damals sehr mitbeteiligt an der Entstehung dieser Oper, die bis heute noch steht. Und die Tafeln wurden entfernt und sie kamen wieder an ihren Ursprungsort nach 100 Jahren, also jetzt neu gestaltet zurück. Die Originaltafeln sind verschwunden, die gibt es nicht mehr auffindbar, aber es wurden neu gestaltet. Und das ist wieder so ein historischer Aspekt. Oder was mir auch aufgefallen ist durch diese Heimatbesuche, beziehungsweise durch diese Fahrten nach Polen, um jetzt ein bisschen von der Heimat mich zu entfernen und sagen, das ist jetzt Polen, klar, dass immer mehr Interesse für die deutsche Hinterlassenschaft, aber seitens der Polen jetzt aufkommt. Ja, also die deutschen Inschriften, die damals auch nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die 2000er Jahre sozusagen übermalt worden sind oder versteckt oder auch irgendwo so ja in Vergessenheit geraten sind, die werden jetzt nicht überall, aber in vielen Städten, zum Beispiel in meiner Stadt Bittum, wo ich herkomme, Beuthen, die werden zur Schau gestellt. Man ist stolz darauf, dass man diese deutsche Vergangenheit hat. Das gehört auch zu dem aktuellen Bild, dass man auf die Geschichte referiert und sagt, gut, hier war einmal ein bedeutendes Haus, das eine deutsche Inschrift hatte, und das wird dann halt rausgeputzt dargestellt. Also das war eine große Entdeckung in diesem Film, dass sich die Polen für die deutsche Geschichte anfangen zu interessieren, zu engagieren. Deswegen, es ist ein Film, der diesen dynamischen Wandel zeigt, in verschiedenen Facetten, in der Wirtschaft, im Kulturbereich, im Sport, in der Touristik auch. Es wird sehr viel touristisch erschlossen zum Beispiel. Aber klar, referierend immer wieder zur Historie, aber ganz kurz. Ne? Also wir tangieren mal die Geschichte, muss ich auch sagen. Zum Beispiel, aber auch um den Strukturwandel zu zeigen, muss man auch immer auf die Geschichte zurück, zum Beispiel auf die Schwierigkeiten des Strukturwandels. Es ist wirklich sehr positiv, dieser Film. Aber klar, wir zeigen auch die Probleme, die damit auch einhergehen. Zum Beispiel erzählt uns der Stadtpräsident, in Polen gibt es Stadtpräsidenten, es ist eigentlich auf Deutsch, würde man sagen, Bürgermeister der Stadt Wałbrzych, Waldenburg in Niederschlesien, was dieser Wandel, Strukturwandel für die Menschen bedeutete, und 25.000 Menschen, also fast die Hälfte der Bevölkerung, einer Stadt verlor ihren Arbeitsplatz, ja, die Arbeitsplätze, also das ist, weil die Zechen sind jetzt da so restauriert, renoviert. Die alte Zeche in Waldenburg, in Wałbrzych, darüber sprechen wir im Film. Wir zeigen diese Zeche und es ist so toll, man kann da jetzt spielen, das wird zu so einem Spielplatz gemacht, aber es bedeutete klar einen Einschnitt für viele Menschen, wo der Arbeitsethos, ja, diese Ethik, diese Arbeit, diese Bergbaukultur, Bergbauleben, einfach verloren geht, ja. Und das sprechen wir auch natürlich im Film kurz an. Aber insgesamt gehen wir wirklich auf die Knie vor dieser Arbeit, die in Ober- und Niederschlesien geleistet worden ist, in so verschiedenen Bereichen. Ich fühle mich jetzt, wenn ich jetzt in Oberschlesien oder Niederschlesien unterwegs bin, auf den Straßen wie in Deutschland in den 80er Jahren. Es ist alles so sauber. Es ist kein Zigarettenstummel liegt da auf dem Boden, ja, kein Papier. Also, und eine tolle Tradition, die einfach weitergepflegt wird von Polen. Ja. Zum Beispiel tauchen wir wieder da in der Geschichte ein, wenn es um Tarnowice Silbermine geht, ja, das wurde ja zum UNESCO Weltkulturerbe erklärt. Es war ein Kulturverein, der sozusagen ein privater Verein, der sich dafür engagierte in Tarnowitz, dass Tarnowitz zum UNESCO Kulturerbe sozusagen ernannt worden ist. Es waren einfache Leute, dieser Staatspräsident, dieser Schoeme heißt dieser Stadtpräsident aus Waldenburg. Oder einzelne Leute, zum Beispiel Zbyszek Pawlak, der sich bei dem Tarnowice Verein der Freunde sozusagen zur Erhaltung der Stadtgeschichte dafür eingesetzt haben. Das sind einzelne Leute wirklich, die sich einsetzen für die Region, die irgendwas bewerkstelligen. Wie zum Beispiel Rafał Dutkiewicz, ein ehemaliger Bürgermeister, also Stadtpräsident in Breslau, in Wrocław, die aus einer Stadt irgendwas machen. Also man merkt einfach die Stärken einer Stadt, wer dahinter steckt, wem das daran liegt, ja, also für diese Stadt sich einzusetzen. Und es sind wirklich einzelne Leute, die Wunder bewirken. Also man merkt einfach die Städte, die aus dem Strukturwandel gut rausgekommen sind, die haben einfach starke Persönlichkeiten hinter sich. Man muss auch dazu sagen, in Polen ist es auch ein bisschen problematisch noch. Es ist noch so ein Faktor, den ich jetzt auch aufzeigen wollte. In Polen ist alles sehr zentralistisch noch, bis immer noch. Zum Beispiel alle Firmen, die erstmal dann aus Deutschland oder aus dem Ausland nach Polen gegangen sind, haben ihre Hauptvertretung in Warschau erstmal. Und dann kommt es in die anderen Städte. Also zuerst fließt das ganze Geld nach Warschau. Und dann, wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt Ober- und Niederschlesien uns näher betrachten, dann halt nach Katowice und nach Breslau. Also Wrocław und Katowice. Und von da wird es weiterverteilt. Also zuerst werden die Metropolen aufgebaut und dann geht es weiter. Und deswegen haben sehr viele Städte also wirklich große Probleme, weil denen Gelder gefehlt haben, weil das alles in diese Metropolen, in diese größeren, diese zwei großen Städte, Wrocław und Katowice, geflossen ist. Ja. Deswegen sieht der Strukturwandel dort viel besser aus. Ja. Also, aber es war schon immer so, dass sogar zur kommunistischen Zeit, kann ich mich erinnern, dass Leute halt aus Bytom, aus Gliwice, aus Opole irgendwo halt nach Wrocław oder Katowice gegangen sind. Das waren schon immer die Metropolen, die zentralistisch regiert, mehr Geld zur Verfügung hatten und natürlich mehr Arbeitsplätze geboten haben als die kleineren Städte drumherum. Ja, also es ist die Geschichte, die wird immer irgendwo eingeführt, aber wir sind einfach beeindruckt von dem, was sich in diesen 30 Jahren in Ober- und Niederschlesien und in ganz Polen ereignet hat. Ja, die Entdeckung bei den Dreharbeiten zu Nowa Silesia war auch eine große Bereicherung bei den deutsch-polnischen Beziehungen und inwiefern auch die Polen sich für die Erhaltung der deutschen Hinterlassenschaft auch engagieren. Also ich hatte wirklich Gänsehaut bekommen, als ich beim Gerhard-Hauptmann-Haus in Agnetendorf, Jagniątków im Hirschberger Tal eine Veranstaltung und die zumeist besucht wurden von Polen. Also Polen zu, weiß nicht, 98%, die sich für die Geschichte eines deutschen Schriftstellers Gerhard Hauptmann engagieren. Es gibt Sławomir Gortych, einen polnischen Autor, der die Geschichte auch der Deutschen im Riesengebirge verfolgt. Er hat drei Romane geschrieben. Es gibt so viele Schriftsteller. Karolina Kuschek zum Beispiel, die hat ein tolles Buch geschrieben, In den Häusern der Anderen, die auch auf die Geschichte der Deutschen, beziehungsweise die auf den Umgang, den heutigen Umgang und der damaligen Geschichte verknüpft in einem. Ja, also das ist sehr, sehr, sehr spannend. Also das sind aber alles Polen, also zum Beispiel. Man sieht es auch an den Direktoren, zum Beispiel die Direktorin des Schlesischen Museums zu Görlitz, was immer von Deutschen geleitet worden ist, ist jetzt eine Polin. Oder das Gerhard-Hauptmann-Haus wird auch von der Polin jetzt geleitet. Also das ist, ich bekomme da wirklich Gänsehaut, wenn ich merke einfach, wie das Interesse für die deutsche Geschichte wächst auf der polnischen Seite, aber auf der deutschen Seite auch abnimmt. Da hatten wir auch während der Dreharbeiten bis heute sehr viel irgendwie auch Negatives erfahren, zum Beispiel, dass dieses Oberschwedische Landesmuseum, was seit zig Jahren besteht, jetzt vor dem Untergang bedroht war. Also während der Dreharbeiten jetzt nicht, weil diese Gelder waren schon gesichert, aber die haben jetzt bei diesen Vorführungen, bei diesen ganzen Diskussionen spreche ich auch drüber, auch oft, dass die Deutschen sich sehr wenig für diese Hinterlassenschaft, für die eigene Hinterlassenschaft engagieren, interessieren. Ja. Zum Glück wurde dieses Museum, das Oberschlesische Landesmuseum, gerettet. Die sollten ganz zugemacht werden, dann sollte ein Umzug nach Essen in das Ruhrmuseum angestrebt werden. Aber das Problem war, die haben über 18.000 Objekte, Artefakte, und die werden dann halt vor dem Untergang bedroht, weil durch den Umzug nach Essen würden sie nur ein paar Objekte oder einen Teil davon mitnehmen können, und die anderen müssten dann in Privatbesitz überführt werden, zurückgegeben werden. Und zum Glück hat dieser Umzug nicht geklappt ins Ruhrmuseum. Die konnten jetzt bleiben, und es war ein großer Kampf, und man merkt einfach, das Land interessiert sich nicht, es gibt dafür keine Gelder. Klar gibt es überall Einsparungen. Wenn ich jetzt täglich mit Künstlern und Filmemachern auch spreche, merken sie einfach, dass Gelder jetzt eingespart werden und für andere Bereiche jetzt irgendwie zur Verfügung gestellt werden. Und sie sind alle wir ringen ums Überleben, muss ich sagen. So. Deswegen ist es schön zu sehen, dass die Deutschen, okay, die haben jetzt weniger Geld, um sich für die Hinterlassenschaft jetzt in Ober- und Niederschlesien zu engagieren. Und dann sieht man, okay, die Polen auf der anderen Seite übernehmen es einfach so, ja. Und zum Beispiel, man hat es auch an den Friedhöfen gesehen, ja. Also die Friedhöfe, die katholischen oder die Kirchen, die wurden gepflegt, aber die evangelischen nicht, weil Polen ja zu 98% katholisch sind, und die wurden so, halt weiß nicht, also immer wenn eine Entscheidung kam nach dem Zweiten Weltkrieg, wo eine Kirche bestehen bleibt, haben die Katholischen, klar, die haben überlebt, die Evangelischen nicht, aber die werden jetzt auch renoviert, restauriert. Und ich bin bei den Recherchen zu einem anderen Film, Bewegtes Land, es ist leider aber nicht finanziert worden, über die Ansiedlung der Deutschen in Niederschlesien, hat mir mal eine Polin das gesagt, seit dem Beitritt Polens zur Europäischen Union hat sich das Verhältnis geändert. Es war noch tiefgreifender für sie, was die deutsch-polnischen Beziehungen anbelangte, als jetzt der Zusammenbruch des Kommunismus, oder in Kreisau gab es dann auch diese große Zeremonie, wo Kohl anwesend war mit dem Mazowiecki. Das war auch sehr, sehr wichtig, diese Messe in den 90er Jahren. Aber was wirklich das Verhältnis für sie geprägt hat, war 2004 Beitritt Polens zur Europäischen Union. Da war den Polen klar, das wird denen nicht mehr weggenommen. Sie müssen jetzt nicht fürchten, die Deutschen kommen wieder und holen sie das zurück. Ich kann mich noch erinnern, ich bin noch damals in den 2003 war das, ein Jahr vor Beitritt Polens, in Polen unterwegs gewesen, um zu wissen, welche Stimmung da herrscht. Und in einigen Kirchen wurde sogar von den Pfarrern gepredigt, stimmt nicht für die Europäische Union, weil da kommen die Deutschen und holen sich das wieder. Also es wurde oft von der Kanzel gepredigt, dass die Leute gegen Polens Beitritt, dass die gläubigen polnischen Katholiker gegen Beitritt Polens stimmen sollen. Und der Fakt ist, dass mehr Polen in Deutschland wohnen als Deutsche in Polen. Gut, letztes Jahr war wirklich jetzt interessant festzuspüren, dass es das erste Mal, wo mehr Deutsche nach Polen ausgereist sind aus Polen nach Deutschland. Das war auch schön zu sehen. Aber insgesamt ist diese Hinterlassenschaft, diese deutsche Hinterlassenschaft, wenn wir von Geschichte sprechen, halt von der deutschen Seite wird es halt vernachlässigt, und die Polen fliegen. Also das haben wir auch in dem Film zeigen wollen, und zeigen, mit welchem Engagement eigentlich deutsche Architektur, die nach dem Magdeburger Stadtrecht gegründet worden ist, mit polnischen Händen wieder aufgebaut worden ist. Ja. Oder zum Beispiel auch in Wrocław. Breslau wurde ja von den Deutschen selbst auch zerstört damals durch die Festung Breslau. Und die Polen haben eine sozusagen fremd aufgebaute Stadt wieder renoviert. Wirklich toll.
Dann würde ich Sie zum Abschluss nur noch gerne fragen, an welchem Film oder wahrscheinlich welchen Filmen Sie aktuell arbeiten und wenn Sie diese ganze To-Do-Liste mal abgearbeitet haben, was ist denn der nächste Film, der bislang nur im Kopf existiert, den Sie aber gerne machen wollen?
Zu meinen Zukunftsplänen, ich arbeite sozusagen weiter an meinen Zeitzeugen-Interviews, also Vertriebe der Flüchtlinge aus den ehemaligen deutschen Ostprovinzen, die nach 45 dann halt zu anderen Ländern gehörten. Ich gucke, was die deutschen Minderheiten in diesen Gebieten machen. Und aktuelle Projekte, ich würde halt gerne was auch machen über die Migrationsgeschichte der kanarischen Bevölkerung nach Südamerika. Das interessiert mich sehr. Weil wenn ich auf Gomera immer ein Teil meines Lebens, ein Viertel meines Lebens jetzt verbringe, interessiert mich auch die Migrationsgeschichte auch nicht der Schlesier, Oberschlesier nach Deutschland, sondern auch der anderen Nationen zu gucken, wie sich das da entwickelt hat. Und die kanarische Bevölkerung ist nach dem spanischen Bürgerkrieg, also nach Franco sozusagen, also die hatten hier eine große Armut auch. Und die sind dann halt nach Südamerika ausgewandert. Und da interessieren mich die Bezüge. Zum Beispiel habe ich erfahren, dass Montevideo von den Kanaren gegründet worden ist, die Stadt, oder aufgebaut worden ist. Ja, also interessante Bezüge. Da würde ich gerne drüber einen Film machen. Wahrscheinlich, weiß nicht, ob der finanziert wird, weil es fehlt mir am deutschen Bezug, wird vielleicht ein Argument sein, es gibt keinen deutschen Bezug. Aber gut, ich könnte zeigen, auf den Kanaren leben sehr viele Deutsche und es geht um die Migrationsgeschichte, insgesamt die Migrationsgeschichte der kanarischen Bevölkerung nach Südamerika und der Deutschen auf die Kanarischen Inseln. Das würde mich sehr interessieren, also so einen Film zu machen. Ansonsten ist es mein Traum, einen Film über die Prinzessin Daisy zu machen, aber einen Spielfilm. Da recherchiere ich schon seit langem darüber. Bei den Dreharbeiten, auch zu Nova Silesia, war ich in Książ, Schloss Fürstenstein, also Książ bei Wałbrzych, bei Waldenburg. Und ich wollte eigentlich so zeigen, wie das Schloss auch renoviert worden ist. Und dann habe ich so Pilgermassen gesehen von Polen, die zu dem Schloss pilgern, aber zu der Prinzessin Daisy. Und ich habe gemerkt, das ist ein Phänomen, das nicht weiter beschrieben wird. Ja. Und die Prinzessin Daisy, die kam aus dem englischen Adelshaus nach Niederschlesien und dann später in Oberschlesien. Die ist da eingeheiratet in die Familie Hochberg. Und das ist Anfang 20. Jahrhundert und ja, die hat sich sehr engagiert für die schlesische Bevölkerung, für die Arbeiterinnen, Arbeiter für Nieder- und Oberschlesien und hatte es nicht einfach, weil im 20. Jahrhundert hatten die Frauen schon in England einen ganz anderen Stellenwert als in Preußen gehabt und sie musste sich da wirklich durchsetzen als Frau. Also es ist eine starke Frau, die sich für die Armen eingesetzt hat, ja, und das wollte ich halt auch im Film zeigen und das wäre mein allererster Spielfilm, an dem arbeite ich bereits, an diesem Drehbuch und werde versuchen halt das vorzubereiten, aber im Vergleich zu den dokumentarischen Filmen, die einfach umzusetzen sind, sind die Spielfilme nicht so einfach zu machen, also vor allem so, ist es ein größeres Team, man braucht mehr Budget für die Produktion eines Dokumentarfilms, bis 100.000 ungefähr kostet, sind wir im Spielfilmbereich schon bei ein paar Millionen Euro. Und deswegen, es ist eine große Herausforderung. Ich werde auf jeden Fall gucken, welche Mitproduzenten ich da auch finden werde, weil ich werde das jetzt nicht alleine produzieren. Die Haftung und die Verantwortung ist viel zu groß. Vor allem dieses Finanzielle, man kann da wirklich pleite gehen und nicht mehr viel mehr machen, wenn man da falsch kalkuliert. Deswegen wird das mein großer, großer Traum, mich an einen Spielfilm mal zu warten, ja. Das ist ist eigentlich mein Traum. Wäre es auch mein Traum, wäre ein Film über den Strukturwandel in Ober- und Nieder-, also nicht nur Ober- und Niederschlesien, sondern auch im Ruhrgebiet, das mal miteinander zu vergleichen, wie dort die Strukturwandel verliefen, beziehungsweise zeigen, wie sich die Region jetzt weiterentwickelt haben. Das wäre auch ein Thema, was mich fasziniert. Das würde ich auch weiter vertiefen. Dann bin ich im Gespräch auch mit dem Oberschlesischen Landesmuseum und wir wollten auch zeigen oder arbeiten jetzt an so einem Film. Vielleicht wird was daraus, was aus den Oberschlesiern, die in den 80er Jahren, aber auch, also eigentlich, die schon seit dem Zweiten Weltkrieg oder auch von den Ruhrpolen, wenn wir das Ruhrgebiet betrachten, Nordrhein-Westfalen, die Ruhrpolen kann in der Mitte des 19. Jahrhunderts schon in das Ruhrgebiet wegen der Arbeit aus Oberschlesien, aber auch aus Posen und Ostpreußen, anderen Bereichen und wie die sich angesiedelt haben und was aus diesen Ruhrpolen, was da aus den Oberschlesiern dann in den letzten Jahrzehnten, Hunderten, aber eher den letzten Jahrzehnten geworden ist. Ja, also hat das geklappt überhaupt mit der Ausreise? War das sinnvoll, nach Deutschland zu gehen? Und was aus ihnen geworden ist, dass wir auch nochmal was aus diesen Aussiedlern, Spätaussiedlern, ja, Flüchtlingen, Vertriebenen in Deutschland hier geworden ist. Das wäre auch nochmal so ein Film, den ich gerne zeigen würde oder machen würde, produzieren würde, aber klar. Das ist immer die Frage des Budgets. Ne? Also bekommt man diese finanziellen Mittel zusammen, muss lang Atem haben, Ausdauer und auch Glück und gute Netzwerke, um seinen Film zu bewerkstelligen. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich ganz, ganz, ganz viel Arbeit, ja. Musik.